Willkommen zu Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast.
Glanz, Gold, Staub und Dreck.
Dekadenz, Armut, Asphalt und Licht. Arne Krasting von Zeitreisen
und Else Edelstahl von Bohème Sauvage
nehmen euch mit auf eine Zeitreise in die Weimarer Republik.
Sie ist mondän,
verrucht,
frivol,
radikal,
modern
und bittersüß.
Tanzt mit uns auf dem Vulkan.
Gibt's ein kleines bisschen Glück und ich träum davon in jedem Augenblick. Irgendwo auf der Welt gibt's ein bisschen Seligkeit und ich träum davon schon lange, lange.
Diese Musik kennt ihr sicherlich. Irgendwo auf der Welt, gesungen von Lillian Harvey. Eine wunderbare Melodie aus dem ebenfalls wunderbaren Film Ein blonder Traum aus dem Jahr 1932. Mit Willy Fritsch natürlich auch. Aber von wem ist eigentlich die Musik?
Es ist von dem berühmten Komponisten und Dirigenten Werner Richard Heymann. Er ist der Schöpfer von so vielen unvergesslichen Melodien. Ihr würdet euch wundern, wie viele ihr davon auch kennt und nicht wisst, von wem es ist. Er ist ein sehr erfolgreicher, also eigentlich einer der
erfolgreichste.
Der erfolgreichste Filmkomponist der UFA. Und von ihm stammt auch der wunderbare Satz: Sie kennen mich nicht, aber Sie haben schon viel von mir gehört.
Und wir wollen auch viel von ihm hören, aber ihn vor allem besser kennenlernen in dieser Folge. Und haben dafür gleich drei Gäste zusammen eingeladen. Diesmal nicht auf die Goldstaub-Couch, sondern eine große Kaffeetafel. Im Mittelpunkt stand oder saß Elisabeth Trautwein-Heymann. Das ist nämlich die Tochter von Werner Richard Heymann. Flankiert von zwei, ja, man kann fast schon sagen, Stammgästen. Jeanette Urzendowski, die Chansonette, die in unserer Kabarettfolge die Hauptrolle spielte. Und unsere Wunderwaffe, Stefan Wuthe.
Ja, Stefan Wuthe, unser Musikexperte, den ihr schon in so vielen Folgen hören konntet und vor allem natürlich in den zwei Folgen zur Musikgeschichte. Zum einen, wie der Jazz nach Europa kam und zum anderen von Charleston, Hot Jazz, Blues und Swing. Und damals hatten wir schon eine dritte Folge geplant, wo es um Schlager gehen sollte, nämlich vor allem um den Tonfilm Schlager. Und da sind wir jetzt. Glücklicherweise haben wir gewartet, bis wir nämlich Elisabeth Trautwein-Heymann kennengelernt haben.
Wir sind Heymann übrigens schon mal begegnet, eigentlich ganz am Anfang unserer gemeinsamen Unternehmungen. Erinnerst du dich?
Ja, das war während Corona im Delphi-Theater in Weißensee am Caligari-Platz. Und da haben wir ein Livestream-Event moderiert und zwar mit dem Metropolis-Orchester. Und es war eine kleine Reise durch die Filmstadt da in Weißensee. Es gab dann verschiedene Ausschnitte aus verschiedenen Filmen zu sehen. Was war das nochmal genau alles?
Also Caligari hatten wir auf jeden Fall dabei, natürlich Nosferatu auch. Und
so verschiedene Marlene kam
der
vor.
Der Blaue Engel war kurz da.
Irgendwie so ein Nachrichtenformat, glaube ich, war noch dabei.
Das war ein wunderbares Potpourri. Und ihr könnt euch das ja auch nochmal anschauen. Das gibt es auf YouTube zu sehen.
Also wir verlinken das in unseren Shownotes, da könnt ihr euch das anschauen, es lohnt sich wirklich. Und das Beste war, an diesem Tag, es war im Juni?
Der 21. Juni.
2020. Mhm. Und an diesem Tag wurde die Idee zu unserem Podcast geboren.
Unfassbar. Und jetzt sitzen wir hier und sind bei Folge Nummer 34 angelangt. Das muss man vielleicht sagen, wir etwas getrennt voneinander verlebt haben. Also das Gespräch mit den drei Protagonisten habe ich alleine geführt, weil Fräulein Edelstahl sehr beschäftigt war. Es war viel Betrieb in Berlin und wir waren auch beide irgendwie krank gewesen.
Aber abwechselnd leider, ne? Nicht gleichzeitig, das wäre praktischer gewesen.
Wir haben uns die Krankenakte sozusagen in die Hand gegeben. Aber jetzt sitzen wir Gott sei Dank hier und es ist ein neues Jahr. Das wünschen wir euch natürlich auch, ein frohes, gesundes, friedliches.
Fabelhaftes neues Jahr an alle unsere treuen Goldstaubhörer und Hörerinnen.
Die wir hoffentlich etwas regelmäßiger dieses Jahr beglücken werden.
Und jetzt geht's zum Kaffeeklatsch, zum musikalischen Kaffeeklatsch sozusagen. Leider ohne mich, aber dafür mit meinem geschätzten Kollegen Arne, mit Jeanette Urzendowski aka die Chansonette mit Stefan Wuthe und mit Elisabeth Trautwein-Heimann.
Ja, jetzt sind wir hier bei Stefan und haben heißen, frisch gebrühten Kaffee. Wir haben Kuchen, umgeben von Tausenden von Schellackplatten. Also schöner könnte es eigentlich gar nicht sein. Und dann eine wunderbare Runde mit drei fantastischen Gesprächspartnern. Else hat euch vorhin schon vorgestellt. Ja, eigentlich sollte dieses Gespräch schon vor einem Jahr stattfinden, beziehungsweise du, Jeanette, du hast mich damals darauf gebracht eben. Du hast gesagt, die Elisabeth, mit der mache ich ja so viel. Wir haben Gott sei Dank gewartet, weil jetzt ist das Buch raus, das Elisabeth geschrieben hat über ihren Vater. Wir haben es hier liegen, vom Paradies ein goldener Schein. Liebe Elisabeth, wie bist du darauf gekommen, jetzt dieses Buch zu schreiben?
Ja, ich schreibe eigentlich schon lange dran und es ist immer so, wenn ich über Künstler höre, dann denke ich mir immer, ja, die habe ich gekannt und dann gibt es eine Geschichte dazu. Und dann erzähle ich diese Geschichte und wie für mich das als Kind war und wie sie uns begegnet sind und wie sie bei uns zu Hause waren oder wir bei ihnen in Frankreich waren, eben bei Lilian Harvey zum Beispiel. Und jeder sagt dann immer, ja, schreibst du es eh auf? Und ich denke mir, habe dann immer gesagt, ja, natürlich schreibe ich es auf. Und dann merkt man, man wird älter und dann denkt man sich, es wäre schade, wenn die Geschichte verloren ginge. Auch wenn ich sie immer wieder erzähle in einigen Interviews, aber natürlich nicht alles zusammenhängend. Und ich habe dann irgendwann mal angefangen und hatte einen Arbeitstitel und dann stockte es aber wieder. Und in der Corona-Zeit hat mir dann mein Mann eine Mail geschrieben von zwei Zimmern weiter und da stand dann immer ein Name. Und dann wusste ich, er will, dass ich schreibe. Und es kam dann auch und irgendwie war ich dann auch so drinnen im Schreiben und im Erzählen, dass mir das richtig Spaß gemacht hat und ich mir gedacht habe, schade, dass diese Kindheit mit meinem Vater so kurz war, weil sie war so inhaltsreich und so unterschiedlich. Jede Geschichte war ein bisschen anders und ja, jetzt steht es in einem kleinen Büchlein, ein Teil zumindest und der andere Teil lebt mit mir.
Ich hatte beim Lesen des Buches wirklich das Gefühl, obwohl es eben in den späten 50er Jahren spielt, man ist drin in der Weimarer Republik, wegen der, gewissermaßen der Personen, wegen der ganzen Bühne, die einem da bereitet wird.
Ja, es ist ja, diese Musik ist ja auch ständig, also man hört sie im Büchlein nicht, aber man kann sie sich vielleicht vorstellen oder wir hören sie später dann vom Stefan. Es wurde bei uns zu Hause immer musiziert. Es hat immer, saß immer irgendwer am Klavier oder auch an der Geige und es hat immer irgendwer mal gesungen. Und insofern ist mir die Musik so vertraut und es wurden auch natürlich Platten aufgelegt, aber es war vor allen Dingen Live-Musik und man sprach über die Zeit des großen Schaffens, um man plante auch Neues zu kreieren. Es war einfach ein freundschaftliches Arbeitstreffen mit den Menschen, die bei uns zu Hause waren. Und ich bin Einzelkind, ich konnte still sein und ich war ganz viel dabei und ich habe diese Menschen beobachtet und ich durfte bei den Proben, wenn mein Vater zu Hause geprobt hatte, durfte ich dabei sein. Und saß verdeckt, nicht sichtbar, unter einem Tisch und habe dann auch immer ein Stofftier durfte mich begleiten. Es musste mir versprechen, leise zu sein, weil es durfte nicht stören. Ich habe gesagt, ich bin leise, du bist auch leise. Und dann musste es natürlich immer ein anderes sein, weil sonst wäre es extrem ungerecht gewesen. Und so saß ich da und ich hätte mein Leben da unterm Tisch verbringen können, weil diese Atmosphäre, die mein Vater mit den Sängern oder den Sängerinnen gestaltet hat, die war unwiederbringlich dahin nachher und es war so lebendig und so intensiv vom Arbeitsthema her und so liebevoll und musikalisch gleichzeitig. Es war heiter, es war ernst, es war intensiv, es war, also für mich war es ein kleiner Himmel auf Erden.
Lass uns mal einen Blick in seine Frühzeit werfen. Also Königsberg geboren, 1896 und dann relativ jung nach Berlin gekommen. Und da hat er, glaube ich, auch sehr früh, sein Vater war vorher schon gestorben und dann auch die Mutter, also war sehr früh, war er im Grunde genommen ja vollweise.
Ja, er war sehr bald vollweise, er hat aber, also die Musik hat ihn eigentlich ein Leben lang begleitet, er konnte mit 3 Jahren bereits jede Melodie richtig nachspielen, er war mit 12 Jahren, spielte er zweite Geige im Philharmonischen Orchester in Königsberg Und er hat mit 8 Jahren schon seine Kompositionen aufgeschrieben. Also ich glaube, dass ihn diese Musik auch getragen hat. In seinem Elternhaus wurde auch viel musiziert. Und sein Vater starb früh und seine Mutter, was ihn dann besonders erschüttert hat, auch, da war er gerade ein junger Mann und 17 Jahre alt. Und das war natürlich einerseits sehr früh, andererseits hat es ihm eine Freiheit beschert, die für ihn offensichtlich auch wichtig war, weil er mit den ganzen anderen Künstlern in der Zeit im Kaffeehaus zusammenkam und man hat sich ausgetauscht, man hat gemeinsam musiziert, man hat geplant. Also das war, glaube ich, eine ganz wichtige Zeit. Und was sehr originell auch ist, er hatte durch den Tod der Mutter, war er etwas aus der Kurve geraten und wollte aber sein Abiturium machen und brauchte als einziges in Mathematik ein bisschen Unterstützung. Und da hat es einen Pauker gegeben, der sagt, ja, er weiß wen, der ist gut in Mathematik, der heißt Kurt Tucholsky. Und also der Kurt Tucholsky war, diese Begegnung fand eben schon ganz früh statt und war eben der Mathematik-Nachhilfelehrer meines Vaters. Und diese Verbindung war eben schon, kam sehr früh zustande und sollte dann auch sehr fruchtbar sein.
Ja, unfassbar. Wir schätzen ja Kurt Tucholsky für vieles, aber für seine Mathematik
Fähigkeit. Ist ja weniger bekannt.
Ja, ja, aber nun, was gelernt. Kaffeehausleben, hast du gesagt. Also nur um das, wie wir uns vorstellen, Kaffee des Westens ist ja sicherlich dann ein- und ausgegangen. Später vielleicht noch im romanischen Kaffee, aber da in dieser Frühzeit, wir sind ja noch in der Kaiserzeit, war es eben vor allem das Kaffee des Westens, ja, was angesagt war. Und ja, wildes Leben, kann man sich das so vorstellen?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es so wild ist. Also heute würde man sagen, jetzt ist er von einer Party zur anderen. Er ist einfach von einem Gespräch zum anderen. Und es war ja so ein glückhaftes Austauschen an Wissen, an Erfahrung, an Experimenten. Die waren ja hochgebildet alle. Das ist, es gibt so einen Zettel, da war mein Vater Anfang 20, da hat ihn ein Komponistenkollege einmal einfach bildungsmäßig ausgefragt, was seine Lieblingsfarbe ist, Lieblingsschriftsteller, Lieblingsphilosoph und so weiter. Und seine Antworten sind unglaublich. Ich hätte das mit Anfang 20 überhaupt nicht beantworten können, beziehungsweise ich hatte diese Inhalte nicht. Und die standen ihm durch dieses Bildungsbürgertum, aus dem alle ja irgendwo kamen, zur Verfügung. Egal, das hat nichts mit Arm oder Reich zu tun, sondern das hat einfach mit einer Sehnsucht nach Wissen zu tun. Und die war bei diesen Menschen damals ganz stark vorhanden. Aber ich interpretiere jetzt, also es ist lange vor meiner Zeit, aber so stellt es sich für mich dar, weil das ist ja auch geblieben. Also auch wenn die dann in den 50er Jahren bei uns zu Hause waren, ich kann mir vorstellen, dass das ganz ähnlich war, denn man hat gegessen, man hat geraucht, man hat getrunken, man hat geredet und man hat musiziert. Und es war, meine Mutter hat uns immer oder alle mit köstlichsten Speisen versorgt und dann wurde über Musik geredet, es wurde über Politik geredet und heftig diskutiert teilweise. Und irgendwann stand immer wer auf, ging ans Klavier und hat gesagt, ja, also da habe ich jetzt neulich dazu passend das gehört und spielte ein Thema an. Und dann sprang wer andere auf und sagte, ja, aber das hast du viel zu schnell gespielt, das gehört ganz anders interpretiert. Und so war immer, es ist kein Tag, kein Essen, keine Zusammenkunft vergangen, ohne dass fast ständig jemand am Klavier war. Und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass das einfach eine Fortsetzung natürlich mit einer wahnsinnigen Last an Erfahrung da stattgefunden hat in den 50er Jahren meiner Kindheit.
Bekannt sind ja vor allem seine Schlager, aber er hat ja am Anfang auch ernsthafte Musik, ich mache das diese Definition gar nicht so gerne zuschreiben, also seriöse Musik gemacht. Wir hatten ja ein Datum da schon vorhin in unserem Vorgespräch erwähnt, der 1.12.1918, also kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges, sind wir in Wien.
Sind wir in Wien und er hatte das Glück, dass Felix Weingartner die Art, wie er komponiert hat, so gut gefallen hat, dass er den völlig unbekannten jungen Komponisten in seine Aufführung genommen hat. Es hieß Beethoven, Heimann, Schumann. Und es wurde im Musikverein in Wien mit den Wiener Philharmonikern seine rhapsodische Symphonie uraufgeführt. Und sie wurde nicht nur uraufgeführt, sie hat 2 ganz großartige Kritiken bekommen. Eine von Max Karlfeld, der damals auch ein ganz berühmter Kritiker war, und die andere war vom Vater von Erich Wolfgang Korngold, bei dem mein Vater damals zur Uraufführung gewohnt hat. Und somit ist diese Freundschaft, also auch in den frühen Wiener Tagen, hat sie begonnen, diese Freundschaft. Und ich habe als Kind ja dann, was im Büchlein steht, auch noch Korngold kennengelernt. Aber da kam er aus Amerika nach München, weil damals seine Tote Stadt in München aufgeführt wurde.
Wir wollen mal reinhören in die Rhapsodische Symphonie, eine Aufnahme, die vor einigen Jahren entstanden ist. In Offenbach war das, glaube ich, oder?
In Offenbach. Das Ganze war in das heißt Kapitol dort. War früher eine Synagoge. Im Krieg ist es irgendwie stehen geblieben. Die genaueren Umstände weiß ich jetzt leider nicht mehr. Aber es wurde dann ein Kino und schließlich wieder ein Konzert, sondern ein Konzertsaal. In Synagogen damals wurde ja auch gesungen. Es war dann ein Konzertsaal und da ist jetzt ein Orchester drinnen und die machen also ein großartiges Programm. Also wenn man da mal reinschaut und die haben eben gesagt, sie finden die Musik meines Vaters ganz toll und wollen sich aber jetzt dem symphonischen Werk widmen.
Hörtet, zugegebenermaßen in tonlich, gibt's das Wort überhaupt? Wie auch immer, tonlich hier sehr schlechter Qualität, eine Aufnahme der symphonischen Rhapsodie, Quatsch, der rhapsodischen Symphonie von Werner Richard Heimann. Und mit ein bisschen auditiver Fantasie konntet ihr euch sicher vorstellen, wie wundervoll diese Symphonie geklungen hat. Weiter geht's, Berlin.
Berlin. Da hat er ja der ernsthaften Musik etwas den Rücken zugekehrt und neue Bereiche sich erschlossen.
Ich denke, das hat sich auch immer so ergeben. Er hat einfach Aufgaben aufgegriffen, die sich angeboten haben. Und er hat einfach auch mit moderner Musik experimentiert. Und durch die Freundschaft der Dichter, Walter Mehring, Klabund, Kurt Tucholsky eben, kam eben auch ganz viel zustande und er hat dann gemeinsam mit Friedrich Holländer das Kabarett Schall und Rauch geleitet. Und irgendwann dachten sie sich, ja, also jeden Abend Klavier spielen ist schön, aber anstrengend und wir suchen einen Pianisten. Und mein Vater hat gesagt, ja, er weiß wen, der heißt Mischa Spoljanski und ist ein Freund meines Vetters Fritz Heimann. Und Fritz Heimann und Mischa Spoljanski hatten einen Musikverlag gegründet, der hieß Heiki. Heimann, Spoljanski, Heiki. Und über Fritz Heimann kam Mischa Spoljanski dann in die Runde und das Triumvirat war komplett.
Ja, Triumvirat passt wahrscheinlich ganz gut. Also drei wirklich Größen zusammen, das ist schon beeindruckend. Und ja, die haben wir wirklich dann die nächsten Jahre geprägt. Und dann auch die Zeit bei Trude Hesterberg, das ist ja dann der nächste Schritt gewesen.
Das ist der nächste Schritt, aber vielleicht auch ganz interessant ist, es war ja ein literarisches Kabarett und dieses musikalisch-literarische Kabarett war eigentlich ein neues Genre, das die damals geprägt haben. Und in der Wilden Bühne war eben mein Vater dann der musikalische Leiter. Die anderen spielten natürlich auch als Gäste, aber es war immer unter seiner musikalischen Leitung. Und das waren ganz, wie soll ich sagen, besondere Jahre, weil eben die ganz große Inflation damals war und das Gehalt wurde dann in Sitzplätzen ausgezahlt. Und also, es war eine unglaubliche Zeit einfach. Und das wurde auch ständig dann in die Programme verarbeitet. Aber wir haben ja hier wen sitzen, die das nicht nur singt, sondern auch ganz viel darüber weiß. Und insofern gebe ich jetzt die Staffel weiter.
Jeanette Urzendowski, aka die Chansonette.
Da, wenn du gerade von der Inflationszeit redest, dann fällt mir natürlich von Armin Robinson der Text ein, komm mit mir nach Brasilien, auf den dein Vater eine grandiose Musik geschrieben hat, die man auch in den verschiedensten Stilrichtungen interpretieren kann, und hat dann auch noch das große Glück, einen total witzigen Text zu haben. Also das eine ist die Musik, aber das andere ist natürlich dann auch noch der Inhalt, der Text. Und was ich an der Musik von deinem Vater wirklich liebe, ist, dass er ja auch immer dem Wort verpflichtet war. Er hatte ja durch seinen Bruder auch die besten Referenzen, ist damit ja früh groß geworden mit dem Wort. Auch dein Großvater hat ja gedichtet, also der Vater von Werner Richard Heymann. Und damit kann man schon verstehen, wenn man so mit Sprache groß wird, dass einem das sehr wichtig ist, Inhalte. Also was ich ganz großartig finde und was ich heute an anderen Komponisten manchmal kritisieren möchte, wenn ich das überhaupt kann, ich komponiere ja selber nicht, dass es eine große Kunst ist, die Komposition nicht über das Wort zu legen und dass man gut die Musik führt, aber dass das Wort dabei nicht zerkomponiert wird, sondern dass der Inhalt dabei transportiert wird auf so eine Leichtigkeit und doch auf den Punkt. Und ich finde, dein Vater war da ein ganz, ganz großer, einer der ganz Großen. Der hat das einfach beherrscht. Ein Wahnsinn. Und deshalb liebe ich seine Musik und liebe die Vertonung von seinen Texten so.
Und hast sie verschiedentlich auch eingespielt. Deshalb würden wir uns jetzt gern einmal nach Brasilien begeben. Komm mit mir nach Brasilien von deiner CD.
Genau, dazu will ich noch sagen, das ist allerdings so eine Swing-Version, weil ich ja die Swing-CD rausgebracht habe, voll auf Swing. Manche machen daraus Full of Swing, aber nein, es ist berlinerisch, so wie ich, voll auf Swing. Und in dieser Version habe ich mit dem Andreas Hofschneider Quartett zusammen eine Version interpretiert, so wie man es vielleicht in den 30er Jahren hätte hören können.
Ob in Kötzschenroda, Frankfurt, an der Oder, Wien, Berlin, Paris. Überall sind heute alle Leute Pleute, überall ist's mies. Drum spricht der Bräutigam zu seiner Braut, bevor er sich mit ihr getraut. Komm mit mir nach Brasilien, komm mit mir in die Pampas. Dort gründen wir Familien, weil ich mit dir zusammenpass. Mich schrecken nicht Reptilien, nicht Jaguar, nicht Gnu. Komm mit mir nach Brasilien, dort gründen wir Familien. Die nötigen Utensilien, die haben wir ja dazu. Rosalie Lehmann sagt zu ihrem Ehemann: Moritz, was ist los? In der ganzen Presse liest man nichts wie Bässe. Wo bleibt bloß die O's? Komm fort mit mir aus dieser alten Welt, wo gar nichts steht und alles fällt. Ach, komm mit mir nach Brasilien, komm mit mir in die Pampas, dort gründen wir Familien.
Wie ich eigentlich auf Heymann auch gekommen bin, hat auch viel mit Trude Hesterberg zu tun. Aber natürlich ganz, ganz viel mit Elisabeth. Du hast mich damals mal angeschrieben. Aber ich hatte die ersten Noten von deinem Vater oder das Vertonung eines Walter Mehring-Textes Die kleine Stadt schon lange, lange vorher in den Händen gehabt. Und zwar Anfang der 90er Jahre. Und war fasziniert von diesem Chanson Die kleine Stadt. Und das ist zum Beispiel bei Trude Hesterberg in der Wilden Bühne aufgeführt worden. Und wenn man diese Walter-Mehring-Vertonung von Heymann in die Hände nimmt, dann kommt man an Trude Hesterberg nicht vorbei. Also von daher habe ich mich dann auch schon sehr früh mit der Wilden Bühne beschäftigt und mit der ollen Trude.
Stefan Wuthe, unser Musikexperte, der in fast keiner unserer Folgen fehlt.
Ja, das ist eigentlich genau das richtige Stichwort, das du mir jetzt gerade gibst, weil wir können uns sowohl die kleine Stadt anhören, die hier auf Schellack steht, natürlich die Elektrola-Platte von Trude Hesterberg, als auch dann vom Nachhilfelehrer deines Vaters die Dorfschöne, was ich also ebenbürtig sehe.
Ja.
Das sind also die beiden Trude Hesterberg-Platten, die in keiner Sammlung fehlen dürfen, wenn man das Berliner Kabarett und deinen Vater als Kabarett, Komponisten, Autor tatsächlich auch würdigen möchte, weil das sind Meisterwerke, die sind so unglaublich gut. Zur wilden Bühne fällt mir natürlich noch ein, weil mit dem Thema Swing und Jazz bin ich halt häufig mit meinem Koffergrammophon unterwegs, auch in Stadtführung. Und wir enden so wahnsinnig gerne die Charlottenburg-Tour am Delphi und am Theater des Westens. Und die wilde Bühne kann man heute sozusagen noch erahnen, weil sie befand sich im Keller des Theater des Westens.
Wenn man seine Garderobe abgibt.
Zum Beispiel. Ja, aber man kann auch versuchen, über den Leiter des Archives, Timo Butzmann, mal Zugang zu den Aufenthaltsräumen der Techniker zu kriegen. Dann ist man tatsächlich in den heiligen Hallen, wo sich früher die wilde Bühne befunden hat. Leider ist davon nichts mehr zu sehen, außer Rekonstruktionen anhand von Fotos. Das Fenster deutet darauf hin, dass hier an dieser Stelle genau Marlene Dietrich gesessen hat und ihrer Freundin Margot Lyon, die von Mischa Spuljanski begleitet wurde, gelauscht hat. Also es gibt Fotos, die auch dann eben Stars zeigen, die als Gäste da waren. Es gibt die Überlieferungen, wie auch schon erwähnt, ne? Also je nach Stellenwert der Künstler, die aufgetreten sind, wurden die mit Eintrittskarten bezahlt. Also das heißt, ein Kurt Gerhorn kriegte dreimal Reihe 2, wohingegen eine Margot Lyon als Nachwuchs damals nur einmal Reihe 5 gekriegt hat, als Gage. Ne? Und wenn die Karte verkauft wurde, gab es halt Bezahlung. Das ist natürlich eine völlig lustige und teilweise erschreckende Überlieferung, wenn man sich einfach vorstellt, es gab kein Geld. Es war bloß eine unglaubliche Kreativität da. Und das ist was heute manchmal ein bisschen ins Hintertreffen geraten scheint. Ich vermisse häufig die Kreativität und die Innovation. Also vieles ist so, wir gucken mal, was damals war. Wir berufen uns auf Traditionen, aber es wird immer nur interpretiert. Es wird nicht wirklich innovativ was Neues kreiert. Und da war Werner Richard Heimer natürlich einer der großen Vorreiter in seiner Zeit. Nicht nur im Kabarett, sondern dann kommt eben gleich der Brückenschlag zur nächsten Etappe, zur nächsten Station. Erne Rappé holte ihn zur Ufe und als Assistenten zum Film. Sehe ich das richtig?
Lieber Stefan, wir hören aber jetzt erstmal ein bisschen Musik.
Ja, das machen wir gerne.
Was hast du denn für uns?
Hätte so wahnsinnig Lust auf die Dorfschöne, weil da tauchen dann nämlich Theobald Tiger, also Tucholsky und Werner Richard Heimann gemeinsam auf.
Einstimmig angenommen?
Einstimmig.
Wunderbar.
Gerne.
Das war jetzt eben Trude Hesterberg, begleitet von Franz Wachsmann am Klavier, aufgenommen in Berlin 1930. Also eine relativ junge Aufnahme. Das Stück war ja sicherlich auch schon vorher ohne weiteres auf der Bühne zu hören. Und das Ganze entstand für Ultrafon, ein sehr kurzlebiges, aber sehr spannendes Plattenlabel, weil dort unter anderem auch die Drei-Groschen-Oper erstmalig aufgenommen wurde und so. Also das ist alles sehr, sehr aufregend, progressiv gewesen. Theo Markeben war dort musikalischer Leiter, einer der großen Kollegen deines Vaters.
Ja.
Und ich glaube, die haben auch zusammen produziert. Ne?
Ja,
es gibt ja Aufnahmen von Theo Markeben, wo er Heimann Kompositionen spielt. Etliche Aufnahmen habe ich da, genau.
Ja,
also von daher, die Kreise sind so unglaublich. Also die Namen, die um deinen Vater herum aktiv waren, mit ihm zusammengearbeitet haben, ihn interpretiert haben, ihn hofiert haben, ihn supportet haben, ihn als Kollegen mit engagiert haben. Das ist das Who is Who der deutschen Musik- und Kabarett- und Filmszene. Das ist wirklich völlig unglaublich. Also der Stellenwert deines Vaters ist, glaube ich, heute immer noch hoffnungslos unterschätzt.
Genau, das versuche ich auch zu vermitteln, sein nicht nur sein großes Können, sondern diesen Bogen, den er spannt. Es ist ja wirklich von Symphonie über Kunstlied, über Arie, über Filmmusik und dann praktisch die symphonische Filmbegleitung oder Komposition für die amerikanischen Filme. Aber nach diesem, es ist ja die wilde Bühne leider Gottes abgebrannt. Da hat irgendwer vergessen, den Schalter abzudrehen und Kurzschluss, Peng, Boing, aus. Und mein Vater kam zum Stummfilm und hat dort mit einem kleinen Orchester Stimmungsmusik gemacht, was natürlich eine sensationelle Schulung für seine spätere Arbeit war. Denn die Schauspieler, die haben ja nicht gesprochen, sondern die mussten einen Ausdruck haben. Und er hat sie dann über die Musik entweder zum Weinen oder zum Lachen gebracht oder wütend gemacht. Es war seine Musik, seine Begleitung, die dann die Emotion ins Gesicht und in die Körper der Schauspieler trieb. Und so fing das Ganze an. Und dann kam Ernő Rappé aus Amerika zurück und suchte einen Assistenten. Und da hat mein Vater hat sich also für diesen Job beworben und er musste über Nacht auf T42 ein Orchesterwerk schaffen und er hat also in der Nacht mit Kaffee und Cognac daran Tee und Cognac. Ja, Tee, genau. Kaffee und Cognac. Also es ging also was ihn halt wach hielt. Und hat daran gearbeitet und hat dann praktisch eine stravinskische Version von T42 abgegeben und Ernő Rappé war überzeugt, blieb aber nicht lange, weil die Ufer dann an Deutsche verkauft wurde und Ernő Rappé ging wieder zurück nach Amerika und mein Vater wurde sein Nachfolger und Generalmusikdirektor der Ufer und bekam dann erst gleich die ganz große Aufgabe, die Filmmusik zu Faust zu schreiben, Friedrich Murnau. Und das ist eben seine Musik gewesen, die leider verschollen ist. Es gibt noch ein paar Themen, weil die Programmhefte damals so gestaltet waren, dass man Musikthemen als kleine Noten in die Programmhefte reingenommen hat. Und alle, die versuchen jetzt da ein Nachwerk zu schaffen, orientieren sich an ein paar Motiven. Es gibt ein Gretchenmotiv, es gibt ein Mephisto-Motiv. Daraus kann man natürlich was machen, aber es ist halt nicht mehr mein Vater. Also Faust war damals im wie hieß das, Delphi-Palast, glaube ich, waren über 2000 Leute, wo das uraufgeführt wurde mit großem Orchester.
Zoopalast am Zoo.
2200 Leute.
Uferpalast am Zoo.
Uferpalast am Zoo. Also, ja, genau. Danke. Delphi kam erst viel später. Ja. Uferpalast am Zoo, jetzt haben wir es. Und da wurde das uraufgeführt. Und dann war ja oft so bei diesen Stummfilmen, bevor der Film kam, hat es auch noch Revuen gegeben. Also mein Vater hatte richtig zu tun gehabt und hat in diesen Jahren an die 3000 Seiten Orchesterpartitur mit der Hand geschrieben und hatte vom Notenschreiben ein Hühnerauge, das er noch hatte, wie ich in den 50er Jahren zur Welt kam.
Ja, wir müssen das nochmal betonen, Generalmusikdirektor. Ich meine, was für ein Job, was für eine Verantwortung. Also mehr als 120 Kinos hat er dann unter sich gewissermaßen gehabt. Und das war dann schon eine Krönung. Und hat er wahrscheinlich auch ein bisschen besser verdient als vorher. Ne? Da ging es dann auch aufwärts. Ich habe gehört, er hat sich dann so ein Motorrad mit Beiwagen geleistet.
Ja, und das Schöne ist, wie er dieses Motorrad gefahren hat, hat er gehupt und seine Frau hat rausgeschaut und er ist dann auf und ab gefahren und auf und ab gefahren und sie dachte immer, ja, wann kommt er denn? Sie hat es ja schon gesehen. Ne? Und immer noch auf und ab gefahren, weil er nicht wusste, wie das Ding zum Abstellen geht. Und irgendwann hat er es dann... Er hat es dann irgendwie so aufgebockt und hat sich aber da auch ein bisschen verletzt. Aber er hat es anfangs Schwierigkeiten gegeben. Nein, er hat damals recht gut verdient. Und dann hat aber Alfred Hugenberg die Ufer gekauft. Und alle jüdischen Mitarbeiter wurden aufs Extremste gemobbt. Auch mein Vater, der sollte dann irgendwo am Land was dirigieren und die Bezahlung wurde runtergeschraubt, er hat fast nichts mehr verdient. Und dann hat er gekündigt und er hat immer gesagt, ja, da hat er die vollen Fleischtöpfe der Ufer verlassen.
In welchem Jahr sind wir jetzt?
Da dürfen wir 27, ja. Also Mitte 27 sein. Und er ist dann zur Tobis und hat dort mit Marcel Vogt und Engel am Tonfilm experimentiert und hat auch die ersten Tonfilme komponiert. Die haben auch ganz komische Namen gehabt. Also da war er mit denen praktisch sehr erfolgreich am Kreieren dieses Tonfilms. Und da hat die UFA ihn zurückholen müssen. Er hat dann auch in dieser Zeit übrigens mit Max Reinhardt zusammengearbeitet und hat zu dem Bühnenstück Artisten die Musik geschrieben und sollte da so einen Schlager schreiben. Und sie saßen da, also mit Marcellus Schiffer zusammen, saß er da im Deutschen Theater in den Vorräumen. Und sie haben einfach dann so ein bisschen Witze gemacht. Und er hat also die Melodie vom kleinen Haus vom Michigansee gespielt. Und Marcellus Schiffer hat gesagt, ja, da fällt mir jetzt ein ganz kitschiger Text ein. Und das hat aber, Max Reinhardt hat das gehört und hat gesagt, genau so möchte ich es, genau das möchte ich. Und das ist tatsächlich sein erster Weltschlager geworden. Kennst du das kleine Haus am Michigansee? Das ist in alle Sprachen übersetzt, man hört es sogar in Japan. Und also das war in der Zwischenzeit, wo mein Vater eben nicht bei der UFA war, aber die UFA musste ihn zurückholen wegen des Tonfilms. Naja, und dann ging's ja, dann hat kam der erste Ufertonfilm mit Melodie des Herzens, Musik Paul Abraham und Begleitmusik Werner Richard Heimann und musikalischer Leiter Werner Richard Heimann. Es war ein teils ungarischer Film und Pommer, der Erich Pommer, der Produzent, und hat ihn gefragt, ja, ob er denn sich mit ungarischer Musik auskennt, und mein Vater meinte, ja, also er kennt Kallmann und er hat schon mal ungarische Musik gehört, und er hat sich dann in die Sache vertieft und hat gefunden, dass er von ungarischer Musik keine Ahnung hat und ist nach Ungarn gefahren, ist 1200 Kilometer gefahren, durchs Land gefahren und hat sich die ungarische Volksmusik, die Musiker angehört und hat sie sozusagen in sich aufgenommen und so umgesetzt, dass man also glaubt, bei Melodie des Herzens in diese Begleitmelodien, da gibt's zauberhaftes, dieses Hop, Hop, Hop zum Beispiel, ist ein rein ungarisches Stück, und man würde niemals denken, dass das ein aus Königsberg stammender deutscher Komponist geschrieben hat. Aber er hat es wirklich, da sieht man auch, wie ernst er seine Arbeit genommen hat. Er wollte jetzt nicht einfach irgendwas so angehaucht, so stellt man sich das jetzt vor, sondern er hat sich wirklich damit beschäftigt. Der Film war erfolgreich, kam 1929 raus, und es sollte gleich ein zweiter Film gemacht werden, nämlich Liebeswalzer.
Zuvor aber nochmal, aufmerksame Hörerinnen unseres Podcasts werden sich an Melodie des Herzens erinnern, denn wir haben ihn schon einmal thematisiert, als im ersten deutschen Tonfilm, und den ersten Satz des ersten deutschen Tonfilms gesprochen von Willi Fritsch, an den erinnert ihr euch hoffentlich noch alle.
Ich spare nämlich auf ein Pferd.
So fängt es an mit Willi Fritsch, der in einem Stall sitzt als ungarischer Husar, und danach geht's bergauf, also die Musik, ja, also das,
da passt ja Hop, Hop, Hop eigentlich sehr gut dazu, ja. Das können wir direkt nehmen, ich spare auf ein Pferd, Hop, 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 dann kommt diese ungarische Geige. Aha, und so, ja, nein, wunderbar. Der zweite Film Liebeswalzer sollte gedreht werden, da schon mit dem Traumpaar Willi Fritsch, Lilian Harvey. Abraham sollte die Musik schreiben und lieferte nicht. Erich Pommer ging zu meinem Vater und sagte, Heimann, was soll ich machen? Abraham liefert nicht, wissen Sie, wen der die Musik schreiben könnte? Und mein Vater sagte, ja, warum versuchen Sie es nicht mit mir? Worauf Pommer sagte, ach Heimann, Sie sind doch ein ernster Komponist, das können Sie nicht. Worauf mein Vater, du bist das süßeste Mädel der Welt, komponierte und den Liebeswalzer, und Pommer hat's ihm geglaubt, und dann ging die große Tonfilm-Ära los.
Dann wollen wir jetzt mal reinhören. Und Stefan, eins von den dreien hast du sicherlich da.
Ich würde jetzt tatsächlich gerne den Liebeswalzer nehmen, weil dort singt die von mir heiß verehrte Greta Keller.
Ja.
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 Gut, auf geht's.
Ja.
Singen die Geigen den Walzer der Liebe allein. Rauschen auf Wolke, um glücklich zu sein. Ich bin nur dein, du bist nur mein. Halt
mit umfangen und fühl mein Verlangen und zieh mich noch fester an dich.
Glaub mir, so glücklich sind du nur und ich, ganz allein du nur und ich. Fühle nicht denken an dem Rausch, nur sich fänden.
Hier fliegender Ewigkeit zu.
Glück macht uns trunken,
die Welt ist versunken, das Leben noch nicht rund.
Fritsch kannte Werner Richard Heimann bereits seit 1925 durch dessen Orchesterarrangements und die Soundtracks zu einigen seiner Filme. Und das hat sich während der Stummfilmzeit dann fortgesetzt bis hin zu Filmen wie Spione von Fritz Lang 1928 zum Beispiel. Sie sind also beide, jeder für sich, aber parallel die Karriereleiter hochgeklettert, sodass es dann später eigentlich eine logische Konsequenz war, wenn der seinerzeit populärste Komponist Werner Richard Heimann sämtliche Musikstücke für den seinerzeit populärsten Schauspieler Willy Fritsch und auch seine Filmpartnerin komponiert. Nicht unbeteiligt daran war natürlich dann der Uferproduzent Erich Pommer, der letztendlich für den finalen Durchbruch aller Beteiligten mit dem Tonfilm gesorgt hat. Sowohl Heimann als auch Fritsch waren ja 1929 am ersten deutschen Tonfilm der Ufer, Melodie des Herzens, beteiligt, wo Werner Richard Heimann die musikalische Leitung innehatte und Willy Fritsch nicht nur den ersten Satz gesprochen, sondern auch seinen ersten Schlager, Bin kein Hauptmann, bin kein großes Tier, zum Besten gegeben hat. Anschließend wurde er ja erstmal zum Gesangsunterricht geschickt, sodass Werner Richard Heimann wahrscheinlich froh war, dass dieser dann auch noch von Fritsch auf Schallplatte aufgenommene Schlager nicht aus seiner, sondern noch aus der Feder von Paul Abraham stammte. Aber als Fritsch dann ein Jahr später endlich richtig singen konnte, hat er dann ab dem Film Die drei von der Tankstelle fast nur noch Heimann-Kompositionen interpretiert und wusste das auch sehr zu schätzen, denn die Schallplatten und Radioeinsätze haben ja sehr zu seinem Erfolg und seiner Bekanntheit insgesamt beigetragen, was dann so weit ging, dass halb Europa von Stockholm bis Bukarest sich dazugeschaltet hat, als Willy Fritsch und weitere Prominente 1932 in Breslau bei der Schlesischen Funkstunde gesungen haben. Da haben dann Millionen Menschen zugehört, das war richtig was Besonderes. Eines meiner persönlichen Lieblingsstücke von Werner Richard Heimann, gesungen von Willy Fritsch, ist das Heurigenlied, besser bekannt als Das muss ein Stück vom Himmel sein, und stammt natürlich aus dem damaligen Blockbusterfilm Der Kongress tanzt von 1931. Es wird im Film leicht lallend von Paul Hörbiger gesungen, der später zugegeben hat, dass in den 10 Wiederholungen bei den Dreharbeiten echter Wein im Spiel war, aber die Schallplattenaufnahme wurde dann mit Willy Fritsch gemacht und als B-Seite des Evergreens Das gibt's nur einmal von Lillian Harvey verwendet.
Hier kam eine vierte Expertin zu Worte, nämlich Heike Goldbach, die ihr bereits kennt aus unserer Folge 5 vom Stummfilm zum Tonfilm. Sie ist Willy Fritsch-Expertin und hat über ihn ein Buch geschrieben. Weiteres darüber findet ihr unter willy-fritsch.de. Und nun der entsprechende Song zum Heurigen.
Wenn du verliebt bist und weißt nicht wohin, dann gibt's nur eine Stadt, die hat, was keine hat. Sie liegt im Herzen der Welt mittendrin. Hast du den Rausch, mal dort weißt du sofort. Das muss ein Stück vom Himmel sein. Wien und der Wein, Wien und der Wein. Das, was auf Erden nicht erdacht, denn das ist so himmlisch gemacht. Sitzt man verträumt in Wien beim Wein.
Als Theo Markeben und mein Vater sich in den 50er Jahren wieder trafen, hat Theo Markeben in seine Tasche gegriffen und hat ein Foto von seinem Enkelkind gezeigt, worauf mein Vater in seine Tasche gegriffen hat und ein Foto von mir gezeigt hat und gesagt hat, ich mache mir meine Enkelkinder selber. Ja, der nächste Film war dann gleich Die drei von der Tankstelle. Und das Interessante bei diesen Filmen war ja, dass sie nicht nur auf Deutsch gedreht wurden, sondern zweisprachig oder sogar dreisprachig. Der Liebeswalzer ist Englisch und Französisch, also der ist tatsächlich in 3 Sprachen gedreht worden, Die drei von der Tankstelle auch, wobei die französische Version die berühmteste ist. Und das Tolle war, also man konnte ja noch nicht synchronisieren, aber das Tolle war, dass eben dann in der jeweiligen Sprache der Star des Landes gesungen und gespielt hat. Und in 3 von der Tankstelle war das eben Henri Garat, der ein ganz berühmter Operettensänger in Paris war, in Frankreich war. Und durch diesen Le Chemin du Paradis, wie der Film in Frankreich hieß, sind die Leute auch wegen Henri Garat in den Film gegangen, weil sie ihren Star sehen wollten und waren natürlich begeistert, wenn er Avoir, un beau copain gesungen hat, also ein Freund, ein guter Freund. Und dadurch ist mein Vater eben auch in Frankreich fast genauso populär gewesen wie in Deutschland, weil die Uraufführungen fast gleichzeitig waren. Also es war wirklich so, dass wenn eine Szene gerichtet war, waren die Deutschen, dann gingen die weg, dann kamen die Franzosen, dann gingen die weg, dann kamen die englischen Schauspieler. Und das Orchester blieb natürlich. Und trotzdem klingt es ein bisschen anders. Und die wunderbare Helma Sanders-Brahms hat mal einen Dokumentarfilm über meinen Vater gemacht, in dem sie diese Versionen verglichen hat. Und in diesem Dokumentarfilm, der So wie ein Wunder heißt und in ZDF und Arte gesendet wurde, sind diese Versionen gegenübergestellt. Und es ist wirklich so, dass man, wenn man die Französische hört, meint man, es sei in Frankreich gewesen. Das ist ein Französisch, kann gar nicht anders sein. Und
obwohl die Nummernschilder wahrscheinlich geblieben sind, die deutschen Nummernschilder. Oder?
Ich weiß gar nicht, ob man die so überhaupt sieht. Man sieht die ja nur so im Autos.
Das ist ganz interessant. Also es wurden tatsächlich Werbeträger und Schilder ausgetauscht. Das hat man in Hollywood genauso gemacht. Also im Film mit Marlene Dietrich, Sehnsucht, Desire mit Gary Cooper. Er fährt mit einem Auto, einem Cabriolet, und hat hinten auf dem Reifen eine Bespannung mit einem amerikanischen Werbeslogan drauf für eine Reifenfirma. Und da wird eine deutsche Reifenfirma eingeblendet. Also man hat wirklich darauf geachtet, genauso umgekehrt eben auch. Ne? Ja. Die französische Version hat französische Nummernschilder, hat französische Werbung. Die Tankstelle heißt auch nicht mehr Kuckuck, sondern die hat dann auch wieder einen anderen Namen und so. Es ist also anders geschrieben, nicht mehr mit K. Und
vielleicht Kuckuck, also, ja. Oui, Kuckuck. Naturellement, Kuckuck.
Ist also ganz spannend, dass also auch solche Details extrem geachtet wurde.
Ja. Was übrigens dich, Arne, interessieren könnte, wenn du dir mal die drei von der Tankstelle anschaust, das ist ja in Erich Mendelssohn Gebäuden gedreht worden, und die Familie Erich Mendelssohn war sehr befreundet mit der Familie Heimann. Erich Mendelssohn hat für meinen Onkel Hans Heimann, also Dr. Phil Rea Poll, was weiß ich, Hans Heimann, ein Bürogebäude in der Dorotheenstraße gebaut, ein riesiges Gebäude, das nicht mehr steht, aber die Zeichnungen sind in den Architekturarchiven noch vorhanden. Und in drei von der Tankstelle dieses AEG-Gebäude, das da drehen sie ja dann, wo diese Kutag-Firma ist. Ja. Und also es sind einige, und auch die Villa von ihnen, es ist in eine Villa in Potsdam von Erich Mendelssohn gebaut. Und die Heimanns und die Mendelssohns kannten sich bereits aus Ostpreußen. Und mein Vater hat mit der Frau von Erich Mendelssohn, mit der Luise Maas, noch in Ostpreußen Kammermusik gespielt. Also mein Vater war noch ein kleiner Junge an der Geige, und Luise Maas war eine sehr gute Cellistin, und sie haben zusammen Kammermusik gemacht. Und also diese Verbindung war ganz früh schon vorhanden.
Ja, sehr schön. Ich habe beide Häuser tatsächlich in meinem Buch auch drin erwähnt, und die sind wirklich fantastisch.
Ja, aber toll ist halt dieser Film, die drei von der Tankstelle, brachte ja wirklich Welthits. Ne? Also dieses Ein Freund, ein guter Freund kennt heute tatsächlich immer noch jeder. Ja. Sowohl in Frankreich als auch in England als auch in Deutschland. Ja, ja. Also das ist einfach ein absoluter Hit. Die Platte war in Skandinavien ein Verkaufsschlager in Holland. Also das ist einfach ein europaweiter Welthit, mindestens europaweiter Welthit. Und wir kennen alle dieses schöne Liebling, mein Herz lässt dich grüßen.
Naja, das ist eben auch, er hat ja die Comedian Harmonists praktisch in die Filme reingeholt, was ganz viel für ihre Popularität auch gemacht hat, weil sie waren eben dann nicht nur in einem Theater zu sehen und zu hören, sondern auch im Film, wo ja noch, was ja ein unglaublicher Publikumsmagnet damals war. Und in die drei von der Tankstelle singen sie ja fast mit Hawaii-Gitarrenbegleitung, ganz rührselig auch in der Bar, im KitKat Club, damals übrigens in dem Film die drei von der Tankstelle erstmals, noch vor Isherwood erwähnt wird, der KitKat Club, ne? Und da singen sie eben Liebling, mein Herz lässt dich grüßen, und wunderbar vielstimmig. Und
das war sein Verdienst, dass er wieder...
Das war mit sein Verdienst, und es gibt sogar einen Brief, wo er schon in der Emigration in Frankreich war, wo er ihnen schreibt, kommt doch nach Frankreich, ich kann hier was tun für euch, ihr seid hier genauso bekannt, und Wie Berti hat damals geantwortet, das ist ganz lieb von dir, aber uns geht's gut und wir haben einen Auftritt nach dem anderen, brauchen wir nicht. Ne? Und das hat dann ganz kurz danach ganz anders ausgeschaut. Aber sie waren in fast allen seinen Filmen irgendwie drinnen. Einmal als in ihre Hoheit befiehlt, gehen sie als Köche durch und singen ein bisschen dies, ein bisschen das, ein bisschen Hummer, ein bisschen was weiß ich. Also herrlich. Sie sind immer oder in wunderschön und einmalig schön und einer meiner Lieblingslieder meines Vaters im Bomben auf Monte Carlo, Wenn der Wind weht über das Meer. Das ist fast Lied. Wie ein Madrigal. Ne?
Ja. Ja. Der Wind wird jetzt auch sich drehen auf dem Plattenteller.
Ja, soll es die Hummels sein oder die Emil Roos-Version? Die finde ich auch sehr schön, als Snow Fox gespielt.
Up to you.
Zum Beispiel auch mit in unser Bühnenstück aufgenommen. Ich hätte getanzt heute Nacht und an der Stelle will ich sagen, dieses Lied hat dort so eine ganz große Ruhe. Da erzählen wir nämlich gerade die Exilzeit von Robert Gilbert und das war ein kongenialer Freund von Werner Richard Heimann und der Text, Wenn der Wind weht, ist auch von Robert Gilbert geschrieben und dieses Lied hat natürlich dann später im Exil eine ganz andere Bedeutung bekommen. Es hat es ist der Inbegriff dafür vom Gefühl musikalisch und vom Text, was es heißt, wenn man Heimweh bekommt oder wenn man sich nach was so sehnt, was so in die Ferne rückt. Und das haben wir dann aufgenommen, diesen Gedanken, und haben es in diesem Stück gebracht, weil ja beide ins Exil mussten, sowohl Werner Richard Heimann als auch Robert Gilbert. Und beide haben dann später in der Filmzeit, also als der Tonfilm dann zum Einkommen führte von Werner Richard Heimann, weil der Tonfilm den Stummfilm abgelöst hatte und er eigentlich das machen musste oder auch wollte, weil die Kabarettzeit hatte ihre höchste Zeit, glaube ich, davor. Dann gingen sehr, sehr viele eben halt auch ins Kino. Und es war natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit, Geld zu verdienen. Wenn das nicht richtig ist, dann berichtige mich.
Nein, ich glaube, es ist eben einfach aus dieser Arbeit im Film entstanden, dass er einfach dann eine Riesenfreude auch mit diesem Tonfilm hatte, auch weil er ihn ja selber mitentwickelt hat. Aber ganz wichtig ist ihm wirklich bei diesen ganzen Hits, die er geschrieben hat, ist eben dieses Paar Werner Richard Heimann, Robert Gilbert. Denn es ist eine Lebensfreundschaft gewesen. Ich habe Robert Gilbert auch noch gut und fast täglich als Kind gekannt und das war, also kann man fast sagen, eine Liebesfreundschaft, weil die einfach so eine tiefe Verbindung und ein Verstehen hatten, sowohl für die Musik als auch für den Text und gleichzeitig für die Handlung. Und es gibt viele Komponisten, Nachkommen, die dann sagen, ja, dann musste er Geld verdienen und ging zum Film. Es ist nicht so. Es ist so entstanden und er konnte nicht ahnen, was draus wird. Also es war nicht, dass es dann ein guter Verdienst werden sollte, war einfach, weil es ein neues Genre war und weil es auch wirklich genial gemacht wurde.
Und es war ja nur eine ganz, ganz kurze Zeit. Ne? Ich wollte eigentlich damit sagen, dass Werner Richard Heimann und Robert Gilbert unglaublich toll auch so Hand in Hand miteinander was geschaffen haben, wo die Emotionen reinkamen, wo aber ganz viel Witz auch dabei ist, sowohl im Wort als auch in der Musikalität, und dass das Unsterbliche Kleinode sind, die man eben bis heute einfach gerne hört. Und dass aber gerade diese Menschen, die auf der einen Art so unglaublich fantasievoll witzig auch sein konnten, dann aber auch so viel Leid erfahren haben und dass dieser Teil dann in der Musik ja auch mitschwingt, das haben wir zum Beispiel versucht in diesem Bühnenstück mit rüberzunehmen. Und das hat mich auch immer wieder beschäftigt oder beschäftigt mich bis heute, wenn ich die Musik von Heimann höre.
Er ist einer der wenigen Komponisten mit dem Talent zur Lustigkeit, ist ein Zitat. Ich weiß es leider nicht mehr von wem, ich habe es aufgeschrieben. Das ist, werde ich nochmal nachreichen.
Ja, ja, also ich würde sagen, mein Vater hat in Österreich, würde man sagen, Lachen und Weinen in einem Sackerl gehabt. Also es ist einerseits der Schalk, der Witz, der hochintelligente Witz und andererseits auch die Melancholie. Und das haben wir jüdischer Herkunft einfach auch in uns. Wir tragen dieses Leid und diese jahrtausende alte Verfolgung irgendwo auch in uns. Und das kommt natürlich auch in der Musik oder in der Kunst ganz besonders gut heraus. Und was uns rettet, ist eben nicht nur die Kunst, sondern auch der Humor. Und es gibt ja diese schöne Geschichte. Mein Vater ist in den 50er Jahren mit meiner Mutter durch Deutschland gereist. Sie sind zu den Dreharbeiten von Heidelberger Romanze mit Uwe Fischer und Lilo Pulver gefahren. Und dann hat mein Vater meiner Mutter, die aus Wien stammte, ein bisschen Deutschland gezeigt und sie stiegen in Dinkelsbühl ab. Meinem Vater wurde ein großes Gästebuch vorgelegt. Und da stand, der schlug es auf und auf der ersten Seite stand, wer gegen den Juden kämpft, ringt mit dem Teufel, gezeichnet Julius Streicher, 1939. Das war der Herausgeber des Stürmer. Er blätterte weiter, es kamen einige Nazi-Größen in diesem Gästebuch vor. Er blätterte weiter, es wurde ein amerikanisches Gästebuch und schließlich schrieb mein Vater auf eine schöne neue Seite. Meine Antwort zu Seite 1. Den gab's nur einmal, der kommt nicht wieder, doch 1000 Streicher spielen noch meine Lieder. Und wenn ich jetzt irgendwie ein Beispiel suche für jüdischen Humor, das ist es. Es ist die Melancholie drinnen, das Tragische drinnen und es ist aber auch die Leichtigkeit und die Brücke ins Jetzt. Und ich denke, mein Vater hat so viel Schreckliches erlebt, und hat aber die Fähigkeit, glücklich zu sein, nie verloren und hat etwas können, was in allen philosophischen Weisheiten vorkommt. Er hat sich immer wieder ins Jetzt mit voller Präsenz hineinbegeben können und dieses Jetzt erfüllt. Und das hören wir in seiner Musik jetzt, früher und irgendwann in der Zukunft hoffentlich auch noch.
Eigentlich wäre das schon ein wunderbares Schlusswort, aber wir sind noch nicht fertig.
Schneid's rein!
Wir haben jetzt nur noch zwei, der ganz großen Tonfilmschlager ja. Nicht erwähnt, die auch so ein bisschen, finde ich, dieses Leid, das kann man da so ein bisschen mit auch rein sehen, obwohl es dann um was ganz anderes geht. Also einmal irgendwo auf der Welt und das gibt es nur einmal. Also da müssen wir noch drüber reden.
Also es kam eben nach die 300 Tankstelle der nächste ganz große Film war eben Der Kongress tanzt. Und das ist eigentlich ein historischer Film, der aber über diese Musik und über diese heitere, lustige Handlung so präsent ist und humorvoll ist und eine Liebesgeschichte ist, die zauberhaft ist, nach wie vor zauberhaft. Und dieses Lied, das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder, hat ja auch eine filmtechnische Geschichte, weil diese ganze Wagenfahrt der Lilian Harvey, das kannst du vielleicht gut erzählen, Stefan.
Ja, völlig irre, ne? Dass die erste bewegte Kamera überhaupt, die weltweit im Film eingesetzt wurde. Das heißt, Lilian Harvey sitzt in einer Kutsche, die mit einem Affenzahn durch die Dekoration fährt und nebendran war auf Schienen befestigt, auch gezogen, ein Kamerawagen und versucht, diese Kutschfahrt zu verfolgen. Und das musste wirklich in einem Take durchgedreht werden. Und ich hatte nur gelesen in zeitgenössischer Literatur, dass Lillian Harvey sagte, sie ist 1000 Tode gestorben, weil sie dachte, die Pferde gehen durch. Und sie musste dabei singen und nett aussehen. Mhm. Es war also eine Überstrapazierung ihrer Nerven. Und so. Aber dass man so ein Experiment gewagt hat, es war ja alles das erste Mal. Mhm. Heute blicken wir auf ganz viele Erfahrungen zurück. Das und können sagen, wir transportieren die guten Seiten und die guten Erfahrungen.
Ja, und das Orchester ja auch immer. Ja. Und mein Vater hat immer erzählt, dass schwieriger im Tonfilm war, dass man
sozusagen bemessen musste, da ist jetzt der Sänger, hier ist das Orchester und da sind die Lautsprecher. Und wie bringe ich jetzt beides zusammen, dass das nicht hinterherhinkt? Also man musste auch den Weg bemessen, den der Ton zurücklegt, sowohl vom Sänger als oder Sängerin als auch vom Orchester. Und das war sozusagen auch ein großes Können, das so hinzubekommen.
Genau. Also es noch nicht Technik und Live-Musik und das alles unter einen Hut zu bringen.
Das alles unter einen
Hut. Da war dann natürlich die Erfindung des sogenannten Rückspielens, des Playbacks in der zweiten Hälfte der 30er Jahre, die ganz große Rettung. Das war aber für deinen Vater eben noch nicht der Fall. Sondern das war noch nicht wirklich der Fall.
Nein,
so wie wir es heute sehen und hören, wurde es live gefilmt. Das ging gar nicht anders. Das ist tatsächlich eine originale Live-Aufnahme, was wir dort sehen. Das ist immer völlig verrückt. Das muss man sich mal wirklich vors Auge führen. So eine Schallplattenaufnahme war auch nicht irgendwie abgemischt, sondern die fangen an zu spielen und nach 3 Minuten muss das Lied fertig sein. Und wenn da ein Fehler drin ist und sich jemand versingt, ja, Pech gehabt, dann ist der Fehler mit aufgenommen. Also entweder man musste die komplette Aufnahme wiederholen, was man bei manchen Stars gemacht hat, oder man hat halt gesagt, fällt eh nicht weiter auf, ob da jetzt den Notenständer umkippt und es ein bisschen klappert. Das hört ja eh keiner. Wir Sammler hören es jetzt 80 Jahre später und lachen uns drüber kaputt.
Ja, also das ist einer der Höhepunkte dieses Films, diese Wagenfahrt. Und es auch dieses politische Geschehen, dieses einander abhören. Da sind ja so viel in diesem Film, der Kongress tanzt, sind so viele subtile Zwischenhandlungen drinnen, Spionage und Double, der Kaiser wird gedoubelt und die einfache Handschuhverkäuferin, die dann also die Geliebte wird oder auch nicht. Also keiner glaubt ihr, dass sie jetzt da in ihre Villa fährt. Und in diesem Film, diese sehr aufgeregte Lillian Harvey, die, so wie du das beschrieben hast, ne, die halt dann in diesem Wagen fährt und singen soll und begeistert ist, weil sie ja in ihre Villa und zu ihrem Liebsten fährt und dieses Lied singt. Und dann kommt der Kinderchor noch dazwischen, dann kommen schnattern die Gänse und dann kommt der Marktplatz. Und also bis sie dann endlich bei der Villa ist und dann den hinaufläuft, noch die Treppe und aufs Bett springt und dann ist das Lied fertig. Und aber es ist zauberhaft und man könnte sich diese Szene immer wieder anschauen. Und dieser Film hat also wirklich nach Die drei von der Tankstelle alle Rekorde gebrochen, sowohl mit der Musik als auch von den Besucherzahlen her. Das war der erfolgreichste Film, auch lange Zeit nachher noch der Ufer, die der Kongress tanzt.
Wer noch nicht gesehen hat, hat jetzt eine Hausaufgabe. Wir hören aber jetzt einmal rein. Lillian Harvey.
Ja, auf Französisch oder auf Deutsch?
auf Französisch, weil
gerne.
Du hast ja gesagt, ihr Französisch sei ein bisschen Englisch.
Ja, sie hat so einen leichten englischen Akzent, vielleicht auch, wenn sie nervös war vom Mikrofon. Es gibt auch spätere Aufnahmen von ihr, Fräulein Niemann von Peter Kreuder, da hat sie auch einen britischen Akzent. Ich glaube, sie war furchtbar aufgeregt, wenn sie vom Mikrofon stand und singen musste. Man hört ihr das manchmal an, wenn sie Lampenfieber hat. Und die deutsche Version von Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder, war die allererste Schellackplatte meines Lebens, die ich mit wohl 6 oder 7 Jahren gekauft habe.
Ach.
Und zwar auch nur, ich suchte eigentlich Frauen sind keine Engel von Margot Hilscher, Theo Markeben und war auf dem Trödel und sah Das gibt's nur einmal und dachte, das Lied kenne ich aber. Und deshalb habe ich die Platte damals für 50 Pfennig gekauft von meinem Taschengeld.
50 Pfennig, wie süß.
Ja.
Das Ganze ist jetzt, um Gottes Willen, 50 Jahre her. Das muss man ja eigentlich feiern, 50 Jahre Schellackplatten sammeln.
Ja, also natürlich, wir also feiern das.
Wir feiern das. Wir feiern das. Jetzt
holen
die Champagner raus.
Genau. Ja.
Ja,
das auch da wieder Robert Gilbert Text. Und jetzt so zwischen die historischen Geschichten möchte ich wirklich einwerfen, was Jeanette Urzendowski da auf die Bühne stellt mit ihrem Robert Gilbert, ist sowas von sehenswert. Und ich könnte immer wieder da reingehen. Ich habe es schon 2 oder 3 Mal gesehen und ich freue mich, wenn ich das nächste Mal sehe, weil sie einfach diese Zeit so gut einfängt, die Leichtigkeit und die Melancholie und das Schwere, was durch das sie alle durch müssen. Und das kommt eben bei ihrem Robert Gilbert so schön raus und es ist natürlich schön, dass mein Vater da dabei sein darf. Aber das möchte ich jetzt nur zwischenschalten, weil jetzt Robert Gilbert so oft rankommt. Es gibt ja noch so ein Herzenslied. Wie ich 8 Jahre alt war, habe ich meinen Vater gefragt, was denn sein Lieblingslied sei. Und dann hat er gesagt, ja, irgendwo auf der Welt gibt es ein kleines bisschen Glück, wo ja der Text gemeinsam mit Robert Gilbert auch von Heimann ist. Also da ist gerade der Refrain-Text ist von meinem Vater und der Zwischentext ist von Gilbert. Das vergessen viele, aber in dem Fall ist es ganz wichtig. Und meine Eltern waren unterwegs und ich bin an den Flügel und habe das mit einem Finger gespielt und meine Eltern kamen heim und ich war ganz aufgeregt und habe gesagt, ich habe eine Überraschung und habe ihm das vorgespielt und mein Vater hatte wirklich Tränen in den Augen. Und es gibt ein Interview meines Vaters vom Bayerischen Rundfunk und Enrique Sanchez Lansch hat es in seinen Dokumentationsfilm über meinen Vater ausgegraben und ich habe dann 50 Jahre später nochmal die Frage gehört an meinen Vater gestellt, was denn sein Lieblingslied sei. Und er sagt damals, es ist ein weniger bekanntes und nennt eben irgendwo auf der Welt und spielt es dann am Klavier und singt dazu irgendwo auf der Welt fängt mein Weg zum Himmel an, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Und ein paar Wochen später ist er diesen Weg hinaufgegangen und war nicht mehr halt nicht mehr im Körper. Und wie ich das nach 50 Jahren wieder dieses Interview gehört habe, da habe ich weinen müssen. Es ist also einfach so zutiefst berührend und doch so schön. Und ich sage immer, es ist wirklich das Lied der Lieder. Es ist aus dem Film Ein blonder Traum mit auch Lilian Harvey, Willi Fritsch, Willi Forst. Es ist ja auch so witzig, weil also Lilian sich da zwischen Willi 1 und Willi 2 entscheiden soll. Und eigentlich war es so, dass sie übrig bleibt und dann hat sie gesagt, nein, das geht nicht. Also sie will jetzt nicht in eine Rolle rein, wo sie dann alleine sitzen bleibt und beide, der eine Willi geht weg, geht nach Amerika und der andere bleibt da und will sie aber dann auch nicht mehr. Und so entscheidet sie sich dann praktisch für den realen Willi. Das ist ein bisschen wie Tristan und Isolde, ne? Also der reale Tristan und der illusionäre Tristan. Und sie entscheidet sich für den Willi, der sagt, unter der Woche arbeiten wir, aber am Sonntag gehen wir aus. Und der andere Willi sagt, ach, unter der Woche machen wir es uns jeden Tag schön und am Sonntag bleiben wir dann mal zu Hause. Und sie, also diese wie Yin und Yang, diese Gegensätze, zwischen diesen beiden hat sie zu wählen. Was niemand weiß, ist, dass sie in Wirklichkeit auch zwischen zwei Männern entscheiden muss. Und zwar ist sie ja offiziell mit Willi Fritsch liiert, hat sich aber in den Regieassistenten Karl-Heinz Martin verliebt und hat heimlich schon ein Ticket nach Amerika gehabt. Was natürlich der Film nicht wusste, Billy Wilder nicht wusste, Walter Reisch nicht wusste, aber es auch sie hat eigentlich im Film gespielt, was in ihrer emotionalen Welt tatsächlich stattgefunden hat. Und nochmal interessant ist auch in diesem Film, dass es in der Musikalität die Emotion und die Realität auch vorkommen. Irgendwo auf der Welt ist ja das Sehnsuchtslied und alles verstehen heißt alles verzeihen ist eben auch eine ganz emotionale Geschichte, gesungen eben wieder von der wunderbaren Trude Hesterberg. Dem gegenüber steht, einmal schafft's jeder kommt dran, wenn er wirklich was kann und wir zahlen keine Miete mehr, wir sind im grünen Zuhause. Und genau das ist für mich an diesem Film so faszinierend, dass er so komplex ist, dass es nicht einfach ein Film ist, der sehr witzig ist oder sehr lustig ist, sondern dass er ganz verschiedene Ebenen hat, die der Zuschauer natürlich nicht weiß oder nicht wissen kann, aber trotzdem spürt, weil es ist in diesem Film drinnen. Und ich denke mir, es ist nicht immer das Wissen, was uns alle Informationen gibt, sondern es ist das, was wir erleben.
Und das Erlebnis gibt uns die Information. Und man erlebt es in diesem Film, Ein blonder Traum. Und er gehört zu meinen Lieblingsfilmen.
Der letzten Filme, bevor dein Vater dann ins Exil gegangen ist. Also viel mehr kam da nicht mehr.
Ja, ich bei Tag und du bei Nacht.
Naja, und Quick mit Hans Albers kam noch. Und er war ja bei den Dreharbeiten Saison in Kairo mit der Renate Müller und Willi Fritsch. Und im Februar 1933, er kam zurück im Ende März 1933 von diesen Dreharbeiten. Und fand ein völlig verändertes Deutschland vor. Und es wurde die gesamten jüdischen Mitarbeiter der UFA wurden gekündigt. Und man meinte, auf ihn nicht verzichten zu können und hat ihm ein Bleibeangebot gemacht. Und mein Vater wurde vorgeladen und hat dieses Bleibeangebot sich angehört und hat gesagt, nun, entweder es bleiben alle jüdischen Kollegen oder ich gehe auch. Das fand man unverschämt und er musste innerhalb von wenigen Tagen nur mit 600 Mark in der Tasche und zwei Koffern Deutschland verlassen. Er durfte nichts mitnehmen, nicht einmal seinen Hund. Und es war ein brauner Königspudel und diesen Hund haben sie erschossen, weil es ein Judenhund war. Ich war 5 Jahre alt und habe mir einen Hund gewünscht und ich fand, weil ich ein Mädchen bin, passt zu mir ein weißer Pudel. Es wurde ein brauner Königspudel und ich habe meinen Vater gefragt, ja, ich freue mich unendlich, aber wieso ist der braun und nicht weiß? Wird der noch weiß? Und mein Vater meinte, nein, aber er hat an einem braunen Königspudel wieder was gut zu machen und hat mir diese Geschichte erzählt. Und insofern hat der Hund Bessie eine ganz besondere emotionale Stellung auch für mich gehabt. Das war nicht nur eine tolle Persönlichkeit, dieser Hund, aber er hat auch, wir waren alle bemüht, an diesem Hund wieder was gut zu machen, was dem anderen passiert ist, also rein von der Emotion her.
Ja, nicht nur mit oder durch diesen Hund hast du ja die Geschichte nochmal erlebt, sondern wirklich auch durch diese permanenten Treffen mit Friedrich Holländer, mit Hans Albers, mit Lillian Harvey, also du hast sie alle als Kind getroffen.
Ich habe sie alle als Kind getroffen. Also am meisten war vielleicht Robert Gilbert bei uns, aber wir waren auch eben wegen Robert Gilbert ganz viel in der Schweiz, weil die beiden wollten aus Bomben auf Monte Carlo nochmal ein Musical machen und haben also auch noch weiter Lieder geschrieben und Texte gedichtet. Sie haben ja auch, es gibt ja auch eine Bühnenversion von Professor Unrath, Buch Heinrich Mann und Erich Ebermeier. Diese Bühnenversion wurde auch sehr erfolgreich damals aufgeführt und da gibt es auch wunderbare Lieder, wie zum Beispiel Mir liegen die Elternjahrgänge.
Ich liebe sie.
Die Jeanette auch wunderbar singt. Die damals auch die Trude Hesterberg, die ja sehr gelitten hat, dass damals die Dietrich die Lola gespielt hat und nicht sie. Und jetzt war das eine kleine Genugtuung, dass sie halt auch in einem Professor Unrath am Theater eine tragende Rolle bekommt. Und dieses Lied war ja dann, ist ein Hit geworden mit ihr, mit der Trude Hesterberg. Er hat dann
wir zurückkamen noch mit Hildegard Knef, hat eigentlich Hildegard Knef zum Singen gebracht und hat diesen schönen Film Alraune gemacht mit dem Lied vom einsamen Mädchen und Heut gefall ich mir. Und das sind ja auch Lieder, die...
Schön, einfach wunderschön.
Ja, die sind wunderschön und melancholisch und...
Aber das Lied vom einsamen Mädchen ist auch wieder, das zeigt auch wieder so ganz klar diese zwei Seiten, also einmal diese wunderschöne Musik, die man ganz verschieden arrangieren kann, aber das zeigt inhaltlich in der Musik und im Text aber auch diese furchtbare Trauer, eigentlich dieses Fiasko, und gleichermaßen hat es was ganz Versöhnliches, ja, was ganz Liebevolles und Zärtliches, und das schwingt auch in ganz vielen Musiken drin. Man kann davon nicht mehr los. Man wird süchtig. Ich bin heimansüchtig.
Bitte bleib es.
Und ich bin sehr froh, dass du nicht dein Leben unter dem Tisch verbracht hast, den du vorhin geschildert hast, sondern da rausgekommen bist. Ganz viele Menschen freuen sich, dass du auch noch unter dem Tisch vorgekommen bist.
Ich freue mich auch.
Die Geschichte mit dem Exil lassen wir hier in diesem Podcast weg. Das ist ein Thema für einen anderen Podcast, was ja dann Großartiges in Amerika auch...
Ich komme wieder. Wunderbar. Der Kaffee war köstlich. Schön, danke. Und die vielen Schellacks sind umwerfend.
Wunderbar. Danke an Stefan und Jürgen auch für Kaffee und Kuchen. Ja, aber er ist ja dann zurückgekommen.
Also die Lage in Amerika wurde schwierig. Er war ja nie, hatte nie eine feste Anstellung. Und es kam dann die McCarthy-Ära auf. Und obwohl er ganz sicher niemals kommunistisch tätig oder angehaucht war, wurde jeder per se verdächtigt, der aus Deutschland kam. Und die Auftragslage wurde dünn, die dritte Ehe zerbrach und das Leben meines Vaters ist zerbrochen. Es kam ein Cousin aus Deutschland, Leo Adler, der gesagt hat, du, deine Musik wird wieder gespielt. Es kam ein Angebot, einen Film zu machen in München, und mein Vater sagte sich, gut, das ist ein möglicher Neuanfang, und flog über New York, Paris, Zürich, kam dann nach München. Und lernte dort am zweiten Abend seiner Ankunft die Filmcrew kennen, und neben ihm saß eine bezaubernde, wunderschöne, allerschönste junge Wienerin, die Hauptdarstellerin in dem vorgesehenen Film hätte sein sollen. Aus dem Film wurde nichts, aber diese wunderschöne, allerschönste, fabelhafte Wienerin wurde seine Frau und meine Mami, und endlich nach 4 Ehen konnte ich kommen. Es war die Situation nicht einfach, weil mein Vater hat ja in München gewohnt, hat eben mit der Knef damals den Film Alraune gemacht, hat noch weitere Filme gemacht und hat auch fürs American Document Center komponiert, hat aber keine Tantiemen bekommen als Ausländer in Deutschland lebend. Er musste im Ausland leben, um an Geld zu kommen. Seine Konten waren gesperrt. Und so ist er dann mit meiner hochschwangeren Mutter nach Salzburg, Anif bei Salzburg. Und ich kam 52 zur Welt. Und erst 54 war es ihm möglich, wieder in München zu wohnen und zu arbeiten. Und er wollte natürlich von Anfang an die deutsche Staatsbürgerschaft wieder haben, konnte aber nicht nachweisen, dass er jemals Deutscher war. Es wurden ihm ja alle Papiere abgenommen, es wurde alles vernichtet. Er ist dann in Frankreich Franzose geworden, in Amerika Amerikaner. Aber er hatte keine Papiere, die bewiesen haben, dass er jemals Deutscher war. Erst 1957 wurde er aufs Münchner Rathaus eingeladen vor eine Kommission. Und nachdem er keine gültigen Altpapiere hatte, die bewiesen hatten, dass er ja Deutscher war, haben die ihn gefragt, ob er des deutschen Volksguts mächtig sei und zu Beweis dessen ein deutsches Volkslied singen könne. Mein Vater sang ohne zu zögern, das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder. Die haben sehr gelacht und sagen, ja, das ist wirklich ein Volkslied, das können wir anerkennen, nicht wissen, dass es sein Lied ist.
Wahnsinn.
Das wussten sie nicht. Ja, ja. Aber er wurde wieder deutscher Staatsbürger und ich mit ihm dann auch. Also ich bin in Salzburg geboren als Amerikanerin nach ihm und bin dann mit ihm Deutsche geworden, und inzwischen bin ich Österreicherin.
Wunderbar. Ja, das werden wir jetzt natürlich...
Weltbürgerin.
Oder so, ja. Das werden wir jetzt natürlich nochmal hören. Das gibt es nur einmal. Ja, einmal, einmalig ist, dass wir uns hier zu viert zusammen getroffen haben. Ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Jeanette, Elisabeth, Stefan und Jürgen auch. Ich danke euch und bin gespannt, wann wir uns das nächste Mal treffen.
Danke, Arne, fürs Interesse, dass du uns eingeladen hast. Vielen Dank.
Sehr gerne, sehr gerne.
Vielen Dank.
Danke für den Besuch.
Ja. Ja.
Das war unsere Folge 34 zu Werner Richard Heimann. Und ich muss sagen, Arne, ich habe wirklich wahnsinnig viel gelernt und auch war sehr überrascht von vielen Informationen. Und auch die Elisabeth ist
großartig,
so super,
ja,
ne? Sympathisch und wie sie erzählt und das Ganze. Also man kann da so richtig rein versinken.
Ja, das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Auch der Kaffee und Kuchen waren lecker. Also Kaffeeklatsch können wir gerne nochmal machen mit weiteren Gästen.
Da komme ich dann aber auch mit.
Bitte, bitte, ja.
Apropos Kaffeeklatsch. Diesmal wissen wir nämlich ausnahmsweise schon jetzt, worüber unsere nächste Folge handeln wird.
Es ist das berühmte, das legendäre romanische Café und generell die Kaffeehauskultur in Berlin. Und insofern passt das ganz gut mit Kaffeeklatsch.
Ja, und was wir noch nicht wissen ist, wann sie rauskommen wird. Mhm. Naja, das werden wir dann sehen. Aber bevor wir uns verabschieden, haben wir noch einen kleinen Kulturtipp für euch.
Und zwar gibt es eine Ausstellung in Berlin, organisiert von der Neuen Nationalgalerie in der Sammlung Scharf-Gerstenberg. Die ist am Schloss Charlottenburg. Und es geht um 100 Jahre
Nosferatu.
Phantome der Nacht. Also dieser legendäre Film, der erste Vampirfilm überhaupt. Und der wird mit einer beeindruckenden Ausstellung von allen Seiten beleuchtet. Und das können wir euch wirklich nur empfehlen, dorthin zu gehen.
Ja, und Informationen dazu findet ihr natürlich auch wie immer in unseren Shownotes.
So ist es.
Und wer es eigentlich noch nicht getan hat, der könnte ja auch mal unsere Rohrpost abonnieren auf unserer Webseite unter gold-staub.de und bei der Gelegenheit gerne auch das ein oder andere Präsentchen hinterlassen, indem ihr auf den PayPal-Button klickt und da einfach eine beliebige Zahl eingibt.
Vielen Dank. Ja, und dann würde ich mal sagen, hoffentlich bis sehr, sehr bald. Wir freuen uns, dass wir mit dieser Folge ins neue Jahr starten und haben noch viel, viel vor.
Au revoir. Tschüss. A bientôt. Tschüss. Bis bald.
Das war Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.